Guten Morgen miteinander. Und einfach, Jesus, wir preisen dich, oh Herr. Dein heiliger Name, Jesus, du gehst uns voran. Deine Taten, Herr, wollen wir heute bei uns haben. Und mit diesem Wort möchte ich uns ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Heute hier, Treffpunkt EMK in Zofingen. Für mich ist es einfach wunderbar, dass wir wieder den Gottesdienst feiern heute, dürfen zusammen sein und einfach Jesus loben und preisen. Und einfach wie einen Mittelpunkt haben hier mit unserem Herr und Gott, mit unserem Heiland und uns einfach auch vom Heiligen Geist dürfen erfüllen. Herzlich willkommen. Aber eben, Treffpunkt Feuer ist ein super Titel, den wir hier ausgearbeitet haben in nächtelangen Diskussionen, Christa und ich. Das hat mich dann noch fast durch den Schlaf verfolgt. Was man wieder wollte, so anfangs sagen von einem Gottesdienst. Und nachher habe ich eigentlich so für mich gedacht, das ist eigentlich völlig easy, oder? Weil so Treffpunkt Feuer, hey, was gibt es nicht Schöneres als so eine Arbeitswoche, die manchmal ein bisschen anstrengend kann sein und manchmal auch schön und manchmal ein bisschen durchzogen. Und dann ist so Freitag oben, also mir geht es jetzt so, oder? Meint ihr bis Freitag arbeiten. Und dann so Freitag oben, hey, komm, wir machen noch ein Feuerli, wir tun noch irgendeine Wurst grillieren und einfach am Feuer hocken. Gute Freunde hier haben. Und mit denen muss man manchmal nicht einmal so viel reden. Sie hocken am Schluss alle so da und schauen ins Feuerlein, wie das knistert und züngelt, wie es runterfeuert, wie man wieder auflegen kann, wie es wieder auflodert. Es ist einfach ein wunderschönes Bild, so ein Feuer und einen Treffpunkt zu haben und die können zu hocken und das zu erleben. Aber eben, wie es dort herkommt, es ist manchmal ein kleiner Frust so durch die Woche. Vielleicht erlebt ihr das nicht, aber mir geht es manchmal so, wenn einfach Sachen nicht gelingen. Oder wenn man denkt, oh, jetzt habe ich das auch schon zum 100. Mal erklärt und es ist immer noch nicht begriffen worden. Und oh, jetzt fragt er schon wieder das Gleiche. Alles so Sachen, oder wo wir mal heimgelaufen sind, so oben, haben wir jemanden gesehen bei einer Strassenlampe, noch, wie wild hin und her laufen. Dann haben wir auch wieder gedacht, hey, was hat der denn? Dann haben wir so gefragt. Dann hat er gesagt, ja, ich habe den Schlüsselbund verloren und sei jetzt hier am Suchen. Und dann haben wir gesagt, ja, sollen wir helfen? Können Sie da sein oder da? Ja, also, wo hast du denn genau verloren? Dann hat er gesagt, ja, dort hinten. Dann habe ich gesagt, ja, wieso suchen wir denn unter der Strassenlampe? Ja, weil es hier Licht hat. Gut, das war jetzt ein uralter Witz, aber Sammy, du lachst immer so schön und das wollte ich einfach hören heute am Morgen. Das ist auch so etwas am Treffpunkt Feuer, wo man einfach auch etwas erzählen kann, einen guten Witz bringen und so weiter. Aber das Thema Treffpunkt Feuer, das geht ja eigentlich in die Richtung und das haben wir jetzt wieder nicht abgesprochen, gell Christa? Ich weiss nicht, ob ich Ihre Predigt schon vorwegnehme, weil sie hat nachher Predigt, Christa. Aber es wird ganz spannend, denke ich. Aber ihr wisst, so Treffpunkt Feuer, wie ist echt das gewesen? Wo Jesus da war, das war einfach cool. Es war genau der da, wo ich es einfach führen, leiten, Sorgen abnehmen, aber auch Sachen sagen, die wir machen in unserem Leben. Und plötzlich war er nicht mehr da. Wir wissen, wie die Geschichte gegangen ist. Ostern, Auferstehung, aber er war eben gleich nicht da. Und dann kommt so der Alltag. Der Frust irgendwie und oh, was machen wir jetzt heute wieder? Du und Hunger habe ich auch langsam. Ja, komm, also, komm, dann gehen wir halt fischen. Wir haben ja wieder nichts mehr. Gutes Feuerli brennt zwar vielleicht, aber was nützt das, wenn nichts drauf ist? Also komm, wir gehen mal rudern und dann rudern sie und rudern. Und komm, wir rühren das Netz rausrühren. Komm, zieh mal rein, zieh rein. Ah, ja, super. Du, irgendwie ein alter Schuh ist noch drinnen und ein Garnelen, aber mehr, das kannst du ja nicht essen. Komm, wir rühren noch mal raus. Hey, komm, zieh, hey, das hat jetzt aber fest, da kommt sicher etwas. Ah, jetzt kommt ein Ast rauf und all diese Szenen und wir probiert. Es ist wirklich so ein bisschen wie eine Sisyphus-Arbeit und einfach kein Ertrag. Und nachher irgendwann denke ich mir, jetzt habe ich es gesehen, jetzt gehe ich heim. Habe ich halt Hunger, gehe ich halt zu uns Nest. Du, dort steht aber einer draussen. Habt ihr gesehen? Müsst mal hinterher schauen. Dort hinten steht einer. Gesehen? Schaut mal hinterher. Dort, am Ufer. Dort hat es wirklich schon ein Feuerli. Was? Das Netz noch mal ausrühren? Wo rechts? Das ist eine gute Idee. Sehr simpel. Völlig einfach. Das ist eigentlich noch wahr. Wieso haben wir eigentlich immer rings rausgerührt? Also kommen wir rühren es mal rechts raus. Ha! Hey, leck mir du, aber jetzt ist wirklich etwas passiert. Das ist ein Fall. Hey, wir können es nicht einmal ins Boot reinnehmen. Hey, zieh noch ein bisschen. Komm, heb's da am Boot. Kannst du noch rudern, Kari? Wie haben sie jetzt auch geheissen? Ja, ist ja gleich. Komm, wir müssen das Ufer haben, du. Das sind ja 153 Fische. Sie können gerade rasch zählen. Obere Reihe durch ab und zusammen zählen. Das gibt 153. Gell, Christa? Da sind sie ans Ufer. Das Feuerli hat brennt. Es ist ein Mann da gestanden. Aber niemand hat eigentlich so etwas gesagt. Es war einfach ein wunderschöner Treffpunkt am Feuer. Man hat die Fische brötelt und gegessen. Es waren alle satt nachher. Ja, und dieser Treffpunkt Feuer, wo Jesus war, lese ich jetzt noch als Bibeltext vor, aus dem Johannes 21, Vers 1 bis 14. Und nachher freue ich mich auf die Predigt von der Christa. Jesus erscheint 7 Jüngern. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und 2 andere Jünger waren zusammen. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie zu ihm. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot, aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an. Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen, werft euer Netz auf der rechten Bootseite aus. Dann werdet ihr Erfolg haben. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Petrus das hörte, warf er sich das Oberkleid über und sprang ins Wasser. Er hatte nämlich zum Arbeiten sein Oberkleid ausgezogen. Sie waren etwa 100 Meter vom Land entfernt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf, auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Simon Petrus stieg ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war.
Guten Morgen miteinander auch von meiner Seite. Ich möchte euch zum Anfang den Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat, aus dem Matthäusevangelium noch vorlesen. Da heißt es in Matthäus 28, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun hin zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist der Missionsbefehl, wie Matthäus ihn aufgeschrieben hat. Im Johannesevangelium ist der andere Text, den Thomas gelesen hat, als eine Geschichte aufgeschrieben. Es ist das Versprechen, dass Jesus jeden Tag bei uns ist und eben auch der Auftrag hineingewoben in eine Geschichte, so dass sie mit allen Sinnen wahrgenommen werden kann. Thomas hat uns da bei der Einführung schon sehr mit hineingenommen, auch in die verschiedenen Sinne. Und das ist eine besondere Eigenart, auch wie Johannes in seinem Evangelium geschrieben hat. Johannes war als Mensch ein eher stiller Mensch, der viel und intensiv nachdachte, auch viel nachspürte. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er war hochsensibel. Er war der Philosoph unter den Jüngern. Und dass er sich im ganzen Johannesevangelium immer als den Jünger bezeichnete, den Jesus lieb hatte, das hat wohl damit zu tun, dass er die Liebe Jesu besonders intensiv empfand und genoss. Er begibt sich so, indem er sich so nennt, ganz in die Nähe von Jesus und formuliert: Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Johannes war einer von den sieben Jüngern, von denen unser Predigttext von heute erzählt. Die Jünger hatten in Jerusalem ganz intensive Tage erlebt. Sie haben Jesus am Kreuz sterben sehen, waren mit hineingenommen in dieses Geschehen, ob sie es wollten oder nicht. Dann die Tage der Verzweiflung und der Leere, der Trauer und auch der Frage, warum. Und schließlich ist Jesus von den Toten auferstanden und ihnen begegnet. Auch das ein unglaubliches und aufwühlendes Erlebnis. Wie sollte es nun weitergehen? So gingen sie an den See Genezareth, in die Gegend, aus der sie herkamen. Was sollten sie tun? Zuerst einmal setzen lassen, verarbeiten und ihre Gefühle wieder ordnen. Jesus lebte. Er hatte sich ihnen gezeigt, war ihnen begegnet. Und dieses Erleben nahmen sie mit. Aber wie sollte das nun im Alltag aussehen? Wie sollten sie ihr Leben nun gestalten? Ich denke, das war keineswegs immer klar. Wir lesen die Geschichte einfach dann die wichtigen Ereignisse, aber die ganzen Tage dazwischen, wo sie suchen mussten, ertasten mussten, wie ihr Weg aussehen würde, die stehen natürlich nicht so detailliert in der Bibel. Wie heute mussten die Jünger, also wie wir heute unterwegs, mussten die Jünger damals ihren Weg ertasten, Schritt für Schritt gehen und schauen, was sich daraus entwickeln würde. Bei manchen war vielleicht schon eine Idee da, eine Richtung, aber auch da mussten sie schauen, ob sich das bestätigte. Zunächst einmal zog es sie also wieder zurück in ihre Heimat nach Galiläa. Sie waren sicher oft beisammen. Ich stelle mir vor, dass sie viel erzählt und einander erinnert haben an ihr Erleben mit Jesus. Und sicher haben sie auch diskutiert, wie es nun weitergehen solle. Sie haben gemeinsam erörtert, was das Wichtigste von Jesu Botschaft war und was es heißen könnte, das den Menschen weiterzusagen. Sie berieten als Gruppe, sie berieten zu zweit, mit Freunden, mit Verwandten. Und Johannes, mindestens er, der stille Jünger, hat sich sicher auch öfter zurückgezogen und hat in sich noch einmal nachgespürt, darüber nachgedacht, was das alles bedeuten könnte. Vielleicht hat er lange Spaziergänge gemacht oder hat auch einfach am Seeufer gesessen, hat aufs Wasser geschaut. Ob er seine Gedanken mit den anderen geteilt hat? An einem Abend dann wurde Petrus unruhig. Petrus ist ja der Jünger, der Macher, bei dem muss etwas gehen. Er musste auch etwas Aktives tun. Nur so herumsitzen und reden, das wurde ihm zu viel. Also verkündete er, ich gehe fischen. Alle waren froh über diesen Vorschlag und alle wollten auch mitgehen. Zusammen fuhren sie auf den See und warfen ihre Netze aus. Aber welch ein Frust! Sie fingen die ganze Nacht keinen einzigen Fisch. Und als es dann dämmerte, waren sie kaputt und mutlos. Da stand plötzlich Jesus am Ufer des Sees und rief ihnen zu: Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Die Jünger erkannten ihn nicht. Für sie war er ein Wanderer, der Hunger hatte und den sie enttäuschen mussten. Nein, wir haben keinen einzigen Fisch gefangen, gaben sie ihm Bescheid. Und da sagte der Fremde: Werft euer Netz auf der rechten Bootsseite aus. Dort werdet ihr welche finden. Ob sie sich gewundert haben? Jedenfalls taten sie, was der Wanderer vorgeschlagen hatte. Und sie fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Völlig überrascht und begeistert waren sie sicher. Sie freuten sich riesig. Warum sie vorher nicht gesehen hatten? Mindestens einige von ihnen waren ja Fischer von Beruf und hatten viel Erfahrung. Sie wussten wohl schon, dass Erfolg nicht immer berechenbar ist. Dann kam wohl auch die Frage auf, woher der Fremde gewusst hatte, dass auf der rechten Bootsseite da Fische waren. Ob er auch Fischer war? Oder hatte er vom Ufer aus gesehen, was sie im Wasser direkt von oben nicht erkennen konnten? Wer war dieser Fremde? Johannes, der Gespürige unter den Jüngern, hatte seine eigene Idee. Er sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Und Petrus, er traute dem Gefühl seines Kollegen und er reagierte sofort. Er nahm sein Obergewand, das er zum Arbeiten ausgezogen hatte, warf es über und sprang in den See. Sofort wollte er zu Jesus, wollte ihn sehen und bei ihm sein. Hoffentlich war er noch da. Er hielt es nicht aus, zu warten, bis das Boot am Ufer war. Die anderen Jünger, die ruderten das Boot an Land und zogen dabei das schwere Netz mit sich. Aber auch sie hielten sich dann nicht damit auf, das Netz noch an Land zu ziehen und ihren Fang zu begutachten oder gar zu verarbeiten. Auch sie strebten an Land und wollten so schnell wie möglich zu dem Fremden gehen. Und da war er dann auch und empfing sie an einem Holzkohlenfeuer. Auf einem Holzkohlenfeuer, auf dem Fische schmorten. Welch herrlicher Duft! Alles war bereit für ein wunderbares Mahl. Und Jesus selbst stand am Feuer, als hätte er nur auf sie gewartet. Und jetzt forderte er sie auf, von den Fischen zu bringen, die sie gefangen hatten. Petrus ging zurück zum Boot und zog nun das Netz an Land. Voll mit großen Fischen war es. 153 an der Zahl. Und das Netz riss nicht. Warum gerade 153? Das ist eine Frage, die natürlich das hervorruft, dass man da dem nachgeht und sich überlegt, was könnte das bedeuten? Die einleuchtendste Erklärung sagt, damals habe es 153 Arten von Fischen gegeben, die bekannt waren. Also die Zoologen, die kannten 153 Arten von Fischen. Alles, was es an Fischen gibt, fängt sich im Netz, das die Jünger auf Jesu Aufforderung hin auswerfen. Die Kirche soll nach Jesu Willen die Menschen in ihrer Vielfalt zusammenführen. So öffnet dieses Bild die Augen für die Weite und die Fülle des Volkes Gottes, das er im Blick hat. Gott meint alle Menschen. Geht hin zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Das Netz reißt nicht, betont der Text. Jesus hat in seinem eindrücklichen Gebet im Johannes Kapitel 17 für die Einheit der Glaubenden gebetet. Die Einheit der Glaubenden, die aus so unterschiedlichen Völkern kommen, die so unterschiedlich sind, auch in ihrer Art, in ihrem Denken, in ihrem Glauben, beten wir mit ihm: Vater, mach uns eins. Am Ufer des Sees ist das Mahl schon zubereitet. Die Jünger kehren mit einem überreichen Fang zurück vom See. Doch davon leben sie nicht. Schon bevor die Jünger irgendetwas gebracht haben, liegen Brot und Fisch für sie bereit. Und davon, von dem, was schon bereit liegt, teilt der Auferstandene aus. Er speist sie nicht mit ihrem Erfolg. Und doch werden sie gebeten, von ihrem Fang zu bringen, von dem Fisch zu bringen, den sie gefangen hatten. Das Feuer ist das Zentrum, zu dem Jesus uns einlädt, zu kommen. Und zum Feuer sollen wir das bringen, was wir geleistet haben oder was wir erarbeitet haben. Am Feuer hat er alles schon zubereitet, um uns zu nähren, zu stärken und mit uns Gemeinschaft zu haben. Auch ohne das, was wir mitgebracht haben. Und doch freut er sich über das, was wir bringen. Im Feuer wird er es reinigen, was wir ihm gebracht haben. Im Feuer wird er es zubereiten, so dass es schmackhaft wird und auch gut verdaulich. Und dann ist in diesem Kapitel noch die Unterschiedlichkeit ein Thema. Die Unterschiedlichkeit gerade zwischen den beiden Jüngern, Petrus und Johannes. Vielleicht ist es auch ein Stück Konkurrenz zwischen den beiden Jüngern. Im weiteren Verlauf des Kapitels in Johannes fragt Petrus Jesus im persönlichen Gespräch, und was geschieht mit Johannes? Jesus antwortet ihm, was geht es dich an, was ich mit ihm vorhabe? Du sollst mir nachfolgen. Beide Jünger, Johannes und Petrus, sind in ihrer Unterschiedlichkeit eingeladen, ans Feuer zu treten und mit Jesus und miteinander Gemeinschaft zu haben. Wir müssen uns nicht kümmern um das, was andere tun im Auftrag Jesu. Wenn ich so von Jesus empfangen und bewirtet werde am Feuer, dann muss jedes Vergleichen und jede Konkurrenz unwichtig werden. Es ist ja nicht meine Leistung, die mich berechtigt, mit Jesus am Feuer zu stehen. Es ist seine Einladung. Und es geht einzig und allein um die Gemeinschaft mit ihm. Und er verbindet uns auch untereinander und sorgt dafür, dass unsere Gaben sich gegenseitig ergänzen. Ohne dass wir wissen müssen, wie. Jesus lädt sie ein. Kommt her und esst. Eine seltsame Scheu erfasste die Jünger damals. Sie wagten nicht zu fragen, wer er sei, aber sie wussten, dass es Jesus war. So steht es im Text, und gerade diese Formulierung soll unsere besondere Aufmerksamkeit auf diesen Moment lenken. Nicht immer wissen wir. Gerade Glaubenserlebnisse, eine Begegnung mit Gott, mit Jesus, ist oft etwas, was man nicht mit dem Verstand fassen kann und nicht in Worte fassen kann. Stellt euch die Szene vor. Die Jünger sind alle da um das Feuer versammelt. Sie wissen, dass es Jesus ist, der da am Feuer sie empfangen hat und ihnen nun Fisch und Brot reicht. Sie spüren diese ganz besondere Atmosphäre, vielleicht eine Geborgenheit, ein Vertrauen, ein Vertrautsein, aber auch eine heilige Ehrfurcht. Sie möchten diese Minuten möglichst lang auskosten. Sie sitzen gemeinsam um das Feuer und essen, reden oder schweigen auch mal, und die Zeit scheint still zu stehen. In einem zweiten Teil der Predigt möchte ich euch einladen, in der Vorstellung auf eine kleine Reise mitzukommen, euch selber in diese Geschichte hineinzugeben. Es ist eine Form, einen Bibeltext mit dem eigenen Leben zu verbinden. Und ich finde, gerade eben beim Johannesevangelium passt diese Form so, weil er das so auch mit hineingewoben hat, dass sein eigenes Leben in die Geschichte. Lass dich ein oder hör auch einfach zu. Stell dir selber eine Situation oder eine Aufgabe vor, in der du momentan stehst. Privat, in deinem Glauben, in der Gemeinde oder Kirche oder auch in der Gesellschaft. Vielleicht eine, bei der du stecken geblieben bist oder auch schon lange feststeckst. Es kann aber auch eine sein, in der du gerade hoffnungsvoll einen Anfang gewagt hast. Wähle eine konkrete Situation aus und überlege dir, wie es dir damit geht. Bist du alleine unterwegs damit oder mit anderen zusammen? Wie bei den Jüngern beim Fischen hängt der Erfolg deiner Aufgabe zum Teil von deinem Können und deinem Engagement ab, aber auch äußere Einflüsse, auch äußere Faktoren haben einen Einfluss, zufällige und andere, die man eher berechnen kann. Und wenn du mit anderen unterwegs bist, spielt es auch eine Rolle, wie andere ihre Arbeit machen. Spielt eine Rolle, wie die Zusammenarbeit funktioniert und ob ein guter Teamgeist herrscht. Welche von all den Faktoren sind in deinem Beispiel gut und wo hapert es vielleicht in deinen Augen? Das Boot in der Geschichte ist auf dem Wasser unterwegs. Auch das kann man sinnbildlich verstehen. Wie empfindest du es, dass einiges unsicher bist, du keinen festen Boden unter den Füßen hast, dass es zwischendurch wackelt und schwankt? Gehört das einfach dazu? Gefällt es dir gerade darum, weil der Ausgang offen ist, eben nicht alles festgefügt und klar ist und du darum gefragt bist mit deinem Können? Oder ängstigt es dich eher und du bist froh, wenn du wieder auf festem Grund stehst? Nun gibt es in jeder Aufgabe Zeiten, in denen es fließt, und auch Zeiten, in denen es stockt. Natürlich haben wir alle nicht gern Blockaden. Und doch gehören sie dazu. Kennen wir sie alle. Wie geht es dir damit? Neigst du eher dazu, dir selbst Vorwürfe zu machen? Oder gibst du den Umständen Schuld oder anderen? Oder kannst du es aushalten, dran zu bleiben, auch ohne dass es vorwärts geht? Und nun steht da einer am Ufer und interessiert sich. Er fragt dich nach deinem Erfolg. Tja, leider ist da gar nichts zu vermelden. Und der Fremde schlägt dir vor, das Netz auf der anderen Seite des Schiffes noch einmal auszuwerfen. Also dasselbe, was du schon versucht hast, nochmal zu machen, nur auf der anderen Seite des Schiffes. Was könnte das in deinem konkreten Beispiel heißen, das Netz auf der anderen Seite des Bootes nochmals auszuwerfen? Und tatsächlich passiert das Unglaubliche, dein Vorhaben gelingt. Wie könnte das aussehen? Und dann kommst du mit deinem Fang an Land und dort wirst du schon erwartet von Jesus. Ein Feuer brennt auf dem Grill, schmoren Fische, Brot liegt bereit, es riecht verführerisch. Jesus, der Fremde, der dir vertraut vorkommt, steht da und lädt dich freundlich ein, ans Feuer zu treten, dich zu stärken, dich zu wärmen. Er fragt auch nach deiner Arbeit, nach dem, was du erreicht hast, und bittet dich, einen Teil davon herzubringen. Dabei entdeckst du erst richtig, wie groß dein Fang tatsächlich war. Umfassend, könnte man sagen. Und doch ist das im Moment gar nicht wichtig. Ihr esst das, was Jesus zubereitet hat. Stell dir vor, wie du dieses Mahl so richtig genießt, mit allen Sinnen. Es riecht nach dem Fisch, nach Brot, das auf dem Feuer geröstet wurde. Und es schmeckt in deinem Mund, du lässt es in deinem Mund zergehen. Und an diesem wunderschönen Morgen hörst du auch Vögel zwitschern, das Wasser plätschern. Du schaust ins Feuer, erfreust dich an der Flamme, spürst die Wärme auf deiner Haut und nimmst auch die Atmosphäre da wahr, die um das Feuer ist. Die Gemeinschaft mit den anderen. Die selbstverständliche Gastfreundschaft des vertrauten Fremden. Seine Ausstrahlung, seine Aufmerksamkeit. Sein persönliches Interesse an dir und auch an den anderen. Kannst du auch diese heilige Ehrfurcht spüren, dieses Spüren, dass Jesus gegenwärtig ist, ohne dass du sagen kannst, warum? Du atmest die frische Morgenluft tief ein und lässt dich nähren von Jesus. Wir neigen uns zum Gebet. Ja, Jesus, du rufst uns bei unserem Namen. Jedes Einzelne. Du berufst uns auch in Aufgaben. Und du bist der, der uns begleitet in unserem Alltag, in unserem Leben. An jedem Tag bist du da, mit uns unterwegs. Danke, dass wir dir das bringen dürfen, was wir machen, was wir sind. Danke, dass du uns brauchst und dass du das, was wir dir bringen, kannst verwandeln, so, dass es für andere auch hilfreich ist. Danke. Aber dass du uns einfach so liebst, ohne dass wir irgendetwas bringen, ohne dass wir etwas leisten. Herr, wir sind vor dir. Danke, dass du jeden Tag bei uns bist. Jeden Tag in jeder Minute. Schenk uns Augen dafür, den Sinn dafür, gerade in diesen Momenten, wo wir stocken, wo wir nicht mehr weiter wissen. Begleite uns und begleite uns jetzt auch in diesen Tag, in diese Woche. Segne du uns. Bis mit uns. Amen.
Es ist ja manchmal, wo stehe ich im Leben? Wie gehe ich in die Vorbereitung mit den Christen, der Moderation? Ich weiss manchmal noch nicht so genau, wie das Thema ist oder was man macht am Sonntag. Und es trifft manchmal einfach so wie den Nagel auf den Kopf. Und genau auch dieser Text oder dieser Satz stellt dir eine Situation vor, wo du gerade stehst. Wie ist dein Boot unterwegs? Wo wirfst du dein Netz aus? Und dann kommt genau der Treffpunkt am Feuer. Jesus steht am Feuer und wartet auf dich und mich, genau so wie wir sind. Du schnaufst die frische Luft ein und lässt dich von Jesus nähren. Und Jesus sagt: Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.
Wir stehen auf zum Sagen. Jesus, der Lebendige, spricht uns zu. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So geht hin in seinem Frieden. Amen.